Hallo alle miteinander, hier ist Bernd Friedrich aus Leipzig und ich möchte Ihnen meine Bücherregale vorstellen. Da findet sich vielleicht Vertrautes, vielleicht Unbekanntes, vielleicht Spannendes und vielleicht Überraschendes. Gehen wir doch mal auf Entdeckungsreise. Ich lade Sie ein. Im DDR-Fernsehen gab es sonnabends 14 Uhr die Flimmerstunde, in der Professor Flimbrich über Neuproduktionen berichtete und dann einen kompletten Film zeigte. Hier sah ich erstmals Das purpurrote Segel. Was für eine Geschichte! Da tröstet ein alter Märchenerzähler ein armes, einsames Mädchen mit der Prophezeiung, dass einst ein Prinz auf einem Schiff mit roten Segeln kommen und sie heiraten wird. Unmöglich, mag es scheinen. Doch dann erfindet der Autor der Romanvorlage Alexander Green eine ganz selbstverständliche, logische Geschichte, in der genau das geschieht. Wenn man ganz fest an Wunder glaubt, können sie wahr werden. Wer war der Mann, dessen Fantasie groß genug war, so etwas für möglich zu halten? Alexander Stepanowitsch Grinjewski wuchs seit 1890 in ärmlichsten Verhältnissen auf, bei einem alkoholkranken Vater, der aus ihm etwas Besseres machen wollte. Er zog als Gelegenheitsarbeiter durch große Teile Russlands, war Matrose, Goldsucher im Ural und trat schließlich in die russische Armee ein. Dort bekam er Kontakt zu Sozialrevolutionären, wurde für seine Tätigkeit als Agitator verurteilt und ins Gebiet Archangelsk am Weißen Meer verbannt. Von dort floh er nach St. Petersburg, lebte dort illegal und begann, Erzählungen zu schreiben. Er begrüßte den Ausbruch der Oktoberrevolution, erkrankte aber bald schwer an Flecktyphus. Maxim Gorki rettete ihn, besorgte ihm ein Zimmer mit Bett und Tisch und verschaffte ihm Arbeit und die Lebensmittelzuteilung der Akademiker. Er konnte wieder schreiben. Aus der frustrierenden Wirklichkeit der frühen Jahre der Sowjetunion zog er sich aber immer wieder in eine Landschaft zurück, die nur in seiner Fantasie existierte. Hell und subtropisch sonnendurchflutet mit Städten und Dörfern wie Liss, Kaperna, Subargan, Helhü und Herton, die er in seinen Erzählungen und Romanen in allen Einzelheiten beschrieb. Seine Romanfiguren tragen englische Namen oder frei erfundene. So wie das arme Mädchen im Märchen vom purpurroten Segel, Assol. Dieses vielleicht schönste Märchen der Weltliteratur kennen Sie wahrscheinlich. Und so will ich heute ein anderes Buch vorstellen. Jesse und Morgiana. Auch das spielt im Greens Fantasieland. In ihm leben zwei Schwestern, deren Eltern verstorben sind. Sie besitzen zwei Villen, mehrere Hausangestellte, zwei Autos und eine Kutsche. Materiell geht es ihnen, obwohl ihr Vater einiges Geld durchgebracht hat, durchaus gut. Jesse ist 21 Jahre alt, schön, freundlich, liebenswert und ihre Schwester Morgiana Mitte 30, hässlich und selbst von Hass zerfressen. Sie besorgt sich Gift, mit dem sie ihre Schwester töten will und das auch, um sich eine Erbschaft anzueignen, die ihr zufallen soll. Am nächsten Morgen erwachte Jesse, wie immer, gegen 8 Uhr und klingelte nach Gerda, die ihr allmorgendlich eine Tasse Schokolade und ein Glas frisches Wasser ins Bett brachte. Die Schokolade blieb manchmal unberührt, das Wasser aber trank Jesse stets mit Genuss aus. Liz erhielt sein Trinkwasser aus unterirdischen Quellen und in starkem Strahl aus der Leitung kommend schäumte es in milchiger Weise. Im Glase klärte es sich dann und wurde durchsichtig, doch noch lange prickelten winzige Bläschen an die Oberfläche und zerplatzten zischend am Glasrand. Jesse war in heiterer Stimmung erwacht. Als Gerda eintrat, begann sie mit ihr über ihren nächtlichen Traum zu plaudern. Dabei fiel ihr Blick auf die Tür und sie bemerkte, wie der Glanz auf der Türklinke erlosch. Die Klinke wurde heruntergedrückt. »Ich hörte dich sprechen und dachte mir, dass du nicht mehr schläfst«, sagte Morgiana von der Tür her. Sie streifte das Tablett mit einem Blick, trat näher und nahm gegenüber dem Tischchen am Kopfende von Jessys Bett Platz. Das Stubenmädchen zog sich zurück. »Was sehen meine Augen? Bist du es, die sich zu so früher Stunde nahe?« rief Jessie. Es klang scherzend, aber auch ein wenig erstaunt, denn noch nie war Morgiana morgens zu ihr ins Schlafzimmer gekommen. »Trink den Gänsewein aus, Mori«, fuhr sie gutmütig fort. Keine Angst, du beraubst mich nicht. Gerda bringt uns noch davon, wenn ich sie sehr bitte. Sie hat im Keller die besten Marken dieses Göttertranks. Morgiana, was schaust du mich so an? Du wirst sowieso keinen Zug von Intelligenz in meinem dümmlichen Gesicht entdecken. Aber sag, was hast du? Mattigkeit, nichts sonst. Jazzy ruft doch gleich mal bei Fletcher an. Er soll uns Muster für die Tapeten schicken. Sei so gut, wandere um das Bett deiner Schwester rum, nimm den Hörer und sprich lieber selbst mit ihm. Meinst du? Aber mir tut der Hals ein bisschen weh. Stöbern wir den guten Fletcher nicht aus den Federn? Jazzy streckte unlustig die Hand nach dem Hörer aus. Dabei drehte sie der Schwester den Rücken zu, denn der Apparat stand auf einem Sockel an der anderen Bettseite. Morgiana betrachtete Jazzys volles, welliges Haar, das auf ihre schmalen, wohlgeformten Schultern fiel, und den zarten Schatten unter dem spitzen besetzten Hemdausschnitt. Beinahe mitleidig betrachtete sie die Schwester. Jazzy strich sich das Haar zurück und legte den Hörer ans Ohr. Im Glas mussierte das Wasser und setzte spritzend Perlchen am Rande ab. Der Augenblick war gekommen. Er heischte die gleichen exakten Bewegungen wie der Gang über ein Seil in Turmhöhe. Bücher und eine Blumenvase auf dem Tisch hin waren Morgiana im Wege. Sie konnte das Glas von ihrem niedrigen Sitz aus nicht erreichen. Sie erhob sich, ihre Hand in der Tasche der Strickjacke umklammerte das winzige Flakon mit der abgemessenen Dosis. Jetzt sprach Jazzy die Nummer in die Muschel, wandte dann ein wenig den Kopf, doch ohne die Schwester zu sehen, und fragte, ob ich nicht lieber etwas später anrufe? Morgiana hatte nicht die Kraft zu antworten. Schon wollte sie sich wieder hinsetzen, als Jazzy den Kopf neigte und den Hörer fester ans Ohr presste. Offenbar sprach jemand zu ihr. »Tu, als wärst du allein, doch gleich muss jemand kommen«, durchzuckte es Morgiana. Sie zog das Flakon aus der Tasche, entfernte ohne Geräusch den Pfropfen und führte die Hand über das Glas mit dem lustig perlenden Wasser. Aus dem Fläschchen fielen die Tropfen und bildeten im Wasser winzige Wölkchen, flüchtigen Nebelschwaden gleich. Dann war alles wie vorher. Nur das Prickeln im Glase hatte aufgehört. »Tapetenhandlung, Fletcher«, klang Jazzys Stimme. »Ach, entschuldigen Sie.« »Was hat Fletcher gesagt?« »Ach, es war eine Fehlverbindung«, antwortete Jazzy. Dabei zog sie das Glas zu sich heran und hielt die Handfläche darüber, um die kühlen Spritzer zu spüren. »So, und jetzt wird getrunken.« »Schwesterlein, du siehst ja ganz rot aus.« »Sei nicht ärgerlich, ich rufe ja gleich noch mal an, aber erst muss ich trinken.« »Was ist denn mit dem Wasser geschehen? Schau nur, es ist wie tot. Es hat wie Champagner geschäumt und nun ist es ganz still und traurig geworden.« »Es ist abgestanden, Jazzy. Ob es überhaupt bekömmlich ist, solange sich die Kohlensäure nicht verflüchtigt hat?« »Und ab? Prost!« »Nein, zuerst die Schokolade.« »Nein, doch lieber das Wasser.« Jazzy richtete sich mit einem Ruck im Bett hoch, nahm das Glas und leerte es bis fast zur Neige. Dieses Gift tötet nicht sofort. Jazzy wird immer kränker und Morgiana spielt die sich um sie sorgende Schwester. Wird sie ihr Ziel erreichen? Oder gibt es einen Retter? Das wird ziemlich spannend erzählt. Seinem Buch hat Alexander Green einen Spruch von Robert Louis Stevenson vorangestellt. Mit Vernunft kommen wir hier nicht weiter. Deshalb lassen Sie alles klügeln. Es muss genügen, wenn ich Ihnen sage, dass es um Dinge des Herzens geht. Juraj Herz hat diese Geschichte in seinem Film Morgiana in fantastische, psychedelische Jugendstilbilder gekleidet und Lubosch Fischer hat eines seiner schönsten Filmmusiken dazu geschrieben. Hier begegnet Clara, so heißt Jazzy im Film, in einem traumhaften Park Leutnant Marek.